Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Stellt euch vor, also bei manchen von euch ist der Vater schon verstorben, von daher sage ich, stellt euch vor, euer Vater würde noch leben, lebt noch und er ist so richtig reich. Also ich meine, so richtig reich, so dass selbst Elon Musk neidisch wäre. Und dem würde einfach ziemlich viel gehören. Ja, so ein richtiger Großgrundbesitzer, dem einfach alles gehört. Und das zum Beispiel wäre Teil seines Grundstücks, wo du einfach hingehen könntest, wenn du Lust drauf hast. Oder an einer anderen Ecke sieht es so aus. Und es wird einfach deinem Vater gehören und du könntest da hingehen. Du müsstest dafür auch keine Grenze überschreiten. Du bräuchtest kein Visum. Du müsstest keine andere Sprache lernen. Es ist einfach das von deinem Vater. Das auch. Alles gehört deinem Vater. Okay, also wer hier nicht sehen kann, da oben auf dem Bildschirm, halt schlecht für die auf der Empore, aber also ihr könnt euch auch umdrehen. Einfach die schönsten Plätze der Welt, da ist jetzt ein Strand zu sehen oder wer das mag, vielleicht auch so richtig schöne Sanddünen. Einfach alles gehört alles deinem Vater. Ja, und du kannst einfach dahin, kannst das genießen und weißt, spätestens mal irgendwann ist das alles meins. Das wird alles mal meins sein, das ist Familienbesitz. Und das ist Ostern. Das macht Ostern möglich. Wie komme ich da drauf? Wir haben einen Abschnitt für heute aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5. Und in den nächsten Wochen werden wir uns dann weiter durch diesen 1. Petrusbrief ein bisschen durcharbeiten. Aber heute sind es die Verse 3 bis 5, passend zum Tag. Und da lesen wir eben, gelobt sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Und jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Die zentrale Aussage, um die sich alles rumlagert, ist dieser Satz in Vers 4, der uns zeigt, als Kind Gottes bist du Erbe. Liegt eigentlich in der Natur der Sache. Als Kind Gottes bist du Miterbe. Das ist das, was dir unter anderem Ostern in Aussicht stellt. Du wirst Anteil haben an Gottes Besitz. Das ist Familienbesitz. Und du wirst daran Anteil haben, weil du Erbe bist. Und diesen Gedanken finden wir an ganz verschiedenen Stellen in der Bibel immer wieder formuliert. Zum Beispiel in Matthäus 5, in Vers 5, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Oder etwas später in Vers 10, glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer, und da steht ein Genitiv und das ist die Besitzform, man könnte ja auch denken, das ist ein Dativ, das ist für sie, aber nein, es ist die Besitzform, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Oder dieser spannende Satz des Vaters an einen seiner beiden Söhne, Kind, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Alles, was mein ist dein. In Kolosser 1, Vers 12 heißt es über Gott, den Vater, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Du hast einen Anteil am Erbe aller Heiligen. Oder in Offenbarung 21, Vers 7, wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mir mein Sohn sein. Du bist Kind Gottes und Miterbe. Das ist das, was Petrus uns schreibt. Und wir sind es gewohnt, das merke ich immer wieder auch in unseren Gebetsgemeinschaften, auf Jesus Christus zu schauen, als unseren Herrn, der er ist, und darauf, dass wir dann seine Knechte sind, wenn er unser Herr ist, dann sind wir seine Knechte und schon da müssen wir genau hinschauen und mindestens das Herz von Jesus im Auge behalten, was das bedeutet, dass er unser Herr ist. Denn Christus ist der Herr, der seine Knechte zutiefst liebt und sie erhöhen will. Wir waren, bevor wir Knechte von Jesus wurden, waren wir schon Knechte. Wir waren in der allerschlimmsten Sklaverei, die man sich vorstellen kann. In der Sklaverei der Sünde und des Todes. Und Christus wurde zuerst aus Liebe selbst zum Knecht, um uns aus dieser Knechtschaft herauszukaufen, wurde er selbst Knecht und nahm dort unseren Platz ein. Und so kauft er uns heraus und wird dadurch unser Herr. Und jetzt ist er der liebevollste, barmherzigste, langmütigste, gnädigste und vergebungsbereiteste Herr. Ich habe mich die ganze Zeit bei Martins Hemd gefragt, und was ist, wenn da jetzt wieder Nutella draufkommt? Oder was es auch immer war. Er hat es ja am Ende aufgelöst und hat es gesagt, dann vergibt er uns immer wieder. Er hat einen unerschöpflichen Vorrat an weißen Hemden, nur für uns. Und was du auch immer anstellst, wie sehr du dein Hemd immer wieder beschmieren wirst, er wird dich nicht wieder verkaufen und sagen, dann suche ich mir einen besseren. Einer, der das etwas besser hinkriegt mit dem weißen Hemd. Weil er dich liebt. Weil er will, dass du Teil seines Haushaltes bist. Und schon das steckt in der Knechtschaft auch mit drin, dass du ganz fester Teil seines Haushaltes bist. Und dann gibt's eben diese Stelle oder die in Offenbarung 21, Vers 7. Die ist ganz spannend. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Jetzt ist spannend, wer spricht denn da? Wer spricht da? Gott. Das ist immer richtig im Zweifelsfall. Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. So ganz typische Jesus-Sprache in der Bibel. Das ist ganz spannend. Gott der Vater und Gott der Sohn, die verschmelzen hier zu einem und sagen, du sollst mir Sohn sein, du sollst mir Kind sein. Und diese Kindschaft wird im Blick auf Gott, den Vater, ja immer wieder aufgezeigt in der Bibel. Dass er uns erhöhen will bis in dieses Kindschaftsverhältnis hinein. Und das ist das, was wir in unserem Abschnitt in Vers 3 und 4 schon gelesen haben oder was dort auch zur Sprache kommt, dass wir die Kinder von Gott, dem Vater, sind, was ja auch das Wort Wiedergeburt nahelegt. Den Sklaven kauft man, und das hat Jesus getan, das steht in der Bibel, den Sohn gebiert man. Und auch das hat Gott getan. Wir sind erkauft und wir sind geboren. Beides. Wir sind erhöht zu Kindern Gottes und Miterben. Und in dieser Vaterschaft liegt dann auch Autorität. Also da müssen wir auch Vaterschaft in seiner ganzen Fülle und in seiner ganzen Weite verstehen. Der Vater ist vor allem in der damaligen Kultur, das ist bei uns heute, hat sich kulturell etwas verändert, aber der Vater war damals die höchste Autorität. Im Grunde könnte man auch sagen, der lange Arm des Gesetzes. Aber es ist eben sein eigen Fleisch und Blut, dass er voller Liebe führen und versorgen will, umsorgt und verteidigt. Und so ist eben in unserem Abschnitt in Vers 3 auch von dieser großen Barmherzigkeit die Rede, die Gott für uns hat. Und das im Grunde schon, bevor du sein Kind warst. Gott sah dich gebunden in der Sünde, gebunden in der Schuld und dem Tod ausgeliefert, dem ewigen Tod ausgeliefert. Und er ist zutiefst getroffen davon und betroffen. Er ist mitleidend, voller Anteilnahme und Erbarmen. Das ist das, was in diesem Wort Barmherzigkeit steckt. An einigen Stellen in der Bibel heißt es auch, es dreht ihm die Eingeweide um vor Mitleid und Erbarmen. Ja, er sieht dich unter der Herrschaft von Sünde und Tod und beschließt aus tiefstem Herzen und voller Erbarmen, du sollst mein Kind werden. Ich will dich als mein Kind. Und um dich frei zu kaufen und als Kind zu nehmen, bezahlt er den höchsten Preis, den ein Vater bezahlen kann. In völliger Übereinstimmung mit seinem Sohn Jesus Christus sendet er seinen Sohn in diese Welt und opfert ihn und gibt ihn in diese Stellung der Sünde. Das heißt, Jesus Christus wird zur Sünde und zum Fluch, damit wir da rauskommen und seine Kinder werden können. Und so sind wir freigekauft und sind nun seine Knechte, was allein auch schon sehr gut ist. Also es gibt nichts Besseres. Es gibt keinen besseren Arbeitgeber und es ist auch nicht besser, selbstständig zu sein, als ein Knecht von Jesus zu sein. Besser kann es einen nicht treffen als das. Und Gott erhöht uns noch mehr, schenkt uns eine Wiedergeburt und macht uns zu seinen Kindern und ausdrücklich Miterben. Du wirst Mitglied und vollgültiger Teilhaber der göttlichen Familie. Eine der weitreichendsten Formulierung im Neuen Testament ist 1. Johannes 3, Vers 2. Da heißt es, wir werden ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden wirklich Teil dieser göttlichen Familie sein. Und wo auch immer du stehen wirst, dann im Himmel, in diesem Himmelreich, es wird auch dein Besitz sein, weil du Kind des Vaters bist. Es ist dein Erbe, es ist dein Familienbesitz. Und dagegen sind die Kinder von Elon Musk und Jeff Bezos wirklich arme Wichte im Vergleich zu dem. Schaut aus dem Fenster. Gut, jetzt kann man hier nicht so weit und so schön gucken. Gehört alles meinem Vater. Auch wenn irgendwie Menschen diesen Irrglauben haben, sie hätten sich da mal Anteile erkauft und irgendeinen Besitzanspruch. Ist nicht so. Gehört alles meinem Vater. Wobei ich das jetzt etwas korrigieren muss. Das war jetzt sozusagen Veranschaulichung. Es wird wahrscheinlich nicht diese Welt sein, die wir erben. Das ist, wie gesagt, nur Veranschaulichung. Ich weiß noch nicht mal, ob die Bilder echt sind oder KI. Keine Ahnung. Ich habe sie rechtmäßig benutzt, aber weiß nicht genau, wer sie gemacht hat. Wobei, es sieht schon echt aus, finde ich. Aber diese Welt, diese Orte sind bei all ihrer Schönheit eben doch nicht perfekt. Immer noch nicht, ne? Ist der Wahnsinn. Das ist immer noch nicht perfekt. Wie muss das erst sein, wenn es perfekt ist? Wenn es vollkommen wird. Aber es ist noch die Welt der Vergänglichkeit und des Todes und das wird Gott nochmal ändern. Ja, er wird nochmal eine ganz neue Welt erschaffen. Vollkommen. Ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Leid. Von daher muss ich das etwas relativieren. 1:1, das hier wird es wahrscheinlich doch nicht. Aber wenn es anders sein wird als das hier, dann wird es schöner, fantasievoller, kreativer, atemberaubender, beeindruckender, farbenfroher, überwältigender sein als das hier. Und es wird deins sein. Und darüber hinaus eben nach Vers 4 wird es unvergänglich sein. Ja, das bedeutet, seine Schönheit und seine Faszination wird das für immer behalten. Das ist was, was wir uns nicht wirklich vorstellen können. Wir kennen dieses Gefühl, wenn wir dann das nagelneue iPhone 17 Pro aus der Packung holen oder meinetwegen auch das 26 Ultra, je nach Fanlager. Oder wenn wir uns in den nagelneuen 911 Targa setzen oder die nagelneuen Louboutin anziehen. Das ist im ersten Moment, jetzt wissen, das letzte muss ich vielleicht erklären, aber ich lasse es. Das war das Frauenbeispiel. Also, das sind natürlich jetzt alles Klischees, aber ich gehe davon aus, wir alle kennen dieses Gefühl, so was Nagelneues, was dann der Paketmann, wer auch immer, liefert oder ich hol's mir aus dem Laden, das so auszupacken und mindestens für den Moment irgendwie hat das so eine Magie, so eine Faszination, so eine tiefe Freude, dass ich das in der Hand halten kann. Ja, und dann 2 Stunden später setzt der Alterungsprozess ein. Wir können uns irgendwie nicht vorstellen, dass diese Faszination bleibt. Aber das ist das, was in diesem Wort unvergänglich drinsteckt. Diese Faszination wird bleiben. Wir werden einfach immer dastehen und staunen und denken, wow, was für eine wundervolle Welt. Also das an sich ist ja schon wirklich genial, diese Schönheit, die uns immer wieder umhauen wird. Und dann auch noch zu wissen, das ist meins. Das ist Familienbesitz. Gehört meiner Familie. Und das ist das, was Gott für uns bereithält. Wenn wir Teil seiner Familie sind. Wir lesen ja in Vers 3 von der Wiedergeburt. Wir lesen von diesem Herrn Jesus Christus. Wir lesen davon, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir lesen von diesem Glauben. Ich habe die Stellen mal markiert. Petrus wendet sich an Leute, er schreibt diesen Brief an Personen, von denen er weiß, die glauben das und die gehören dazu. Und das ist vielleicht heute Morgen hier gar nicht so selbstverständlich. Von vielen weiß ich, dass sie dazu gehören. Aber vielleicht ist auch der eine oder andere heute Morgen hier, der gar nicht so sicher ist, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Die diese Befreiung aus dieser Knechtschaft der Sünde und des Todes noch nicht erlebt haben. Vielleicht auch, weil sie die noch gar nicht so richtig verstanden haben. Wir haben heute schon so viel gehört und gesungen. Und da war vieles schwer zu verstehen für jemanden, der das vielleicht zum ersten, zweiten, dritten Mal hört. Und manches war vielleicht nicht schwer zu verstehen, sondern leicht zu verstehen, aber schwer zu schlucken. Das ist ja immer zweierlei. Weil wenn ich es verstehe, muss ich mir ja noch überlegen, ob ich dem zustimme oder nicht, ob ich das auch so sehe oder nicht. Ja, und Teil von Gottes Familie zu sein, setzt in diesem Sinne, wie es hier in diesen Versen steht, einfach gewisse Überzeugungen, gewisse Erkenntnisse voraus über Jesus. Und jetzt bin ich im Nachhinein froh, dass wir schon so viel gehört haben über diese Überzeugung, weil mir im Vorfeld klar war, ich kann jetzt nicht hier anfangen, über all diese Dinge zu reden. Und ich dachte schon, dass ich deshalb nur die Chance habe, auf diverse Veranstaltungen hinzuweisen und zu sagen, das sind die Veranstaltungen, wo wir uns darüber tatsächlich auch in besonderer Weise mit Menschen, die damit noch nicht so vertraut sind, genau darüber Gedanken machen wollen. Was ist denn wirklich mein großes Glück? Und ich sag mal, wenn das wirklich wahr wäre, dass ich da mal im Himmel so ein gigantisches Erbe habe, das wäre schon ziemlich großes Glück. Und wie kann ich daran Anteil haben? Ja, wie kann ich diesen entscheidenden Glücksgriff machen? Herzliche Einladung, am 7. Mai um 19 Uhr hierher zu kommen und sich darüber Gedanken zu machen und das dann weiter zu vertiefen, wenn man möchte, in den folgenden Wochen hier bei unseren offenen Abenden zu genau diesen Themen. Flyer sind jetzt alle da. Mittlerweile steht auch der Ort drauf, wo es stattfindet. Also jeder hat die Möglichkeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dann wirklich hier weiter zu vertiefen und zu erfahren, wie kann ich denn Teil dieser Familie Gottes werden und Anteil an diesem himmlischen Erbe bekommen. Und dann eben auch durch Ostern wirklich diese lebendige Hoffnung zu haben, diese lebendige Hoffnung zu haben, wollte ich sagen und betonen. Ja, also die lebendige Hoffnung liegt ja darin begründet, in dem, woran wir uns heute erinnern, dass Jesus lebt. Jesus ist nicht tot geblieben. Er hat das Grab verlassen. Und wir können ihn tatsächlich auch erleben. Wir können mit ihm reden. Wir merken, wie er in unser Leben hinein Impulse gibt. Unser Leben ordnet, uns ermutigt, manchmal auch korrigiert, wenn nötig. Uns daran erinnert, mal wieder das Hemd zu erneuern, weil es schon wieder dreckig geworden ist. Wie er wirklich in unser Leben hinein wirkt. Und wir erleben, er lebt. Und deswegen haben wir nicht nur irgendwie eine unbegründete Hoffnung, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung. Jesus, meine Hoffnung, lebt. So haben wir es eben gesungen. Ostern ist kein Märchen, kein Volksgut, sondern wir können Jesus tatsächlich erleben und haben begründete Hoffnung. Und deshalb dürfen wir wissen, er wird auch uns aus dem Grab holen. Er wird uns wieder lebendig machen, wird uns einen ganz neuen Körper zur Verfügung stellen, um uns dann in einer noch viel schöneren, fantasievolleren, beeindruckenderen, kreativeren Welt leben zu lassen als unser Erbe. Es wird uns gehören, Teil unseres Familienbesitzes, nur noch viel besser und schöner. Ostern macht's möglich. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus Christus, wir können mit dir reden. Du lebst. Und das gibt uns die Gewissheit, dass wir mal bei dir sein werden, mit dir sein werden, in dieser Welt, wie auch immer sie aussieht, noch viel schöner und beeindruckender, als wie jetzt schon manche Plätze in dieser Welt sind. Und du siehst, wie sich der eine oder andere vielleicht auch damit schwer tut, das nicht glauben kann, dem es auch schwer fällt, dieses Thema der eigenen Schuld anzugehen. Und ich möchte dich so bitten, dass du einfach uns alle in diese Überzeugung immer tiefer führst, dass du uns die Herzen öffnest für deinen Blick, um dann einfach zu sehen, was du aus uns machen möchtest und wo du uns hinführen möchtest. In dem Sinn bitte ich dich, dass wir dich einfach immer mehr und immer tiefer erleben, diese Wirklichkeit des Ostergeschehens. Danke, dass du das selbst noch viel mehr willst als wir. Amen.